Manche Bibelworte bleiben einem lange rätselhaft, etwa wenn von sieben Frauen die Rede ist, die einen Mann beim Namen bitten, oder wenn Christus als Spross, als Frucht der Erde und als Vordach beschrieben wird. Hinter diesen Bildern aus Jesaja verbirgt sich eine tiefe Offenbarung darüber, wer Christus als Gottmensch ist und wie Gott mit seinem Volk zusammenlebt. Gerade in einer Zeit voller Orientierungsnot, Hitze des Alltags und stürmischer Anfechtungen zeigt Jesaja einen Christus, der Leben hervorbringt und zugleich als Schutz und Zuflucht über seinem Volk steht. Christus als Spross Jehovas, das kräftige göttliche Leben. Wenn Jesaja von dem Spross des Herrn spricht, lenkt er unseren Blick nicht zuerst auf etwas Zartes und Zerbrechliches, sondern auf die verborgene Kraft einer Wurzel, die neues Leben hervorbricht. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein. Ein Spross beweist, die Wurzel lebt, sie ist reich, sie gibt nicht auf. So ist Christus als der Spross Jehovas der sichtbare Ausdruck des unsichtbaren, unerschöpflichen göttlichen Lebens. In ihm drängt die Fülle Gottes nach außen, frisch, schöpferisch, erneuernd. Was in der Ewigkeit im Schoß des Vaters verborgen war, treibt in Christus hervor und wird für Menschen wahrnehmbar, göttliches Leben in Bewegung. Nach 4:2 ist Christus zunächst der Spross Jehovas. Der Ausdruck Spross Jehovas, der sich auf die Göttlichkeit Christi bezieht, bezeichnet den Reichtum und die Erfrischung des Lebens. Ein Spross an einer Pflanze zeigt, dass das Leben dieser Pflanze kräftig, im Wachstum begriffen und fruchtbar ist. Dasselbe Prinzip gilt für Christus als den Spross Jehovas. Als ein solcher Spross verkörpert er den Reichtum, die Erfrischung, die Kraft, das Wachstum und die Fruchtbarkeit des göttlichen Lebens. In dieser Perspektive bekommt auch die Klage über die sieben Frauen, die nur einen Namen, aber kein wahres Leben suchen, Gewicht, wenn nur dein Name über uns genannt wird. Nimm unsere Schmach hinweg. Es ist das Bild einer Frömmigkeit, die sich mit einem religiösen Etikett zufrieden gibt, ohne innerlich mit dem Spross verbunden zu sein. Wo Christus nur als Name über einem Leben steht, bleibt im Innern Trockenheit. Wo er aber als Spross in die Tiefe des Herzens eingepflanzt ist, erscheint dieselbe Situation anders, die Gegenwart Christi bringt unterirdisch Wurzeln, nach außen Sprossen und auf Sicht Frucht. Wer im Glauben mit ihm verbunden ist, trägt darum mehr als richtige Lehrsätze in sich, er trägt ein kräftiges, göttliches Leben, das aufbricht, uns erfrischt und uns fähig macht, Gott inmitten eines dürre gewordenen Zeitalters zu verherrlichen. Gerade in der Erfahrung von Schwachheit und Erschöpfung wird dieses Bild tröstlich, Christus ist nicht nur der Herr über uns, sondern der lebendige Spross in uns, dessen Wachstum nicht an unsere Kräfte gebunden ist, sondern an die Treue Gottes, der sein eigenes Leben in den Seinen zur Entfaltung bringt. Und an jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen unser eigenes Brot essen und uns mit unserem eigenen Mantel bekleiden. Wenn nur dein Name über uns genannt wird. Nimm unsere Schmach hinweg. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels. Wer Christus als den Spross Jehovas erkennt, beginnt sein Glaubensleben weniger als Projekt und mehr als Wachstum zu verstehen. In dieser Sicht wird der Alltag zu einem Feld, auf dem das verborgene göttliche Leben in Christus sich Bahn bricht, manchmal sichtbar als neues Verlangen nach Gott, manchmal leise als neu aufkeimende Hoffnung inmitten von Enttäuschung. Die Spannung zwischen äußerer Schwäche und innerem Leben bleibt, aber sie muss nicht lähmen, sie wird zum Raum, in dem Christus seine Kraft, seine Frische und seine Fruchtbarkeit beweist. Es ist ermutigend, dass die Schrift nicht sagt, wir müssten uns selbst zum Spross machen, sondern dass Christus der Spross ist, an dem wir Anteil haben dürfen. Vertrauend auf ihn kann ein Mensch mit allen Brüchen seines Lebens neu lernen, sich nicht an die Verkrustungen der Vergangenheit zu binden, sondern auf das stille Hervortreiben des göttlichen Lebens zu achten, das Gott in Christus in ihn gelegt hat. Christus als Frucht der Erde, das vollkommene menschliche Leben. Dass derselbe Christus, der Spross Jehovas ist, zugleich Frucht des Landes genannt wird, führt uns in das Geheimnis seiner Menschlichkeit hinein. Frucht der Erde ist nicht nur ein poetisches Bild, es sagt, dass das göttliche Leben nicht abstrakt über der Geschichte schwebt, sondern in die Erde hineingewachsen ist, in konkrete Geschichte, in Zeit, in Staub, in Mühe. Von 1. Mose an zieht sich die Verheißung eines kommenden Samens durch die Schrift, der aus der Linie der Menschen hervorgehen und doch Gottes Heil bringen soll. In den Evangelien sehen wir, wie dieses göttliche Leben in einem wirklichen menschlichen Leben Gestalt gewinnt. Ein Kind wird geboren, wächst heran, arbeitet, leidet, weint und gehorcht, und gerade in diesem unscheinbaren Menschsein trägt die Erde ihre kostbarste Frucht. Der Ausdruck Frucht der Erde, der sich auf die Menschheit Christi bezieht und darauf hinweist, dass er aus der Erde hervorgewachsen ist, bezeichnet das, was in der Menschheit Christi hervorgebracht, vollzogen und ausgedrückt wurde. Damit diese Vervielfältigung stattfinden kann, muss es natürlich das göttliche Leben geben. Doch auch die Menschheit ist notwendig. Angenommen, unser Herr wäre nicht durch die Menschwerdung ein Mensch geworden, sondern einfach in seiner Göttlichkeit geblieben, was hätte dann als Frucht aus ihm hervorgebracht werden können? Die Antwort lautet, es hätte keinerlei Frucht geben können. Die Schrift lässt erkennen, wie sehr Gott gerade diese Frucht will. Ohne wahre Menschwerdung bliebe Gottes Leben gewissermaßen unfruchtbar in Bezug auf uns, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hingabe bedeutet hier mehr als ein rechtlicher Akt, sie meint das tatsächliche Eintreten des Sohnes in unsere Wirklichkeit, so dass alles, was aus seinem Leben hervorgebracht wird, sein gehorsamer Weg, sein Umgang mit Menschen, sein Leiden und Sterben, seine Auferstehung, echte Frucht aus der Erde ist. Darin liegt ein tiefes Vorbild für das Leben der Glaubenden. Gottes Ziel ist nicht ein entrücktes Spiritualitätsideal, das mit den Spannungen eines normalen Daseins nicht zu tun hat, sondern ein durch und durch menschliches Leben, das von seinem göttlichen Leben durchdrungen ist. In Beziehungen, in Arbeit, in Verantwortung, im Umgang mit der eigenen Begrenztheit darf sichtbar werden, was aus der Verbindung von Gottes Leben und menschlicher Wirklichkeit erwächst, keine spektakuläre Leistung, sondern die stille, aber kostbare Frucht eines Gottmenschenlebens, an dem wir Anteil haben dürfen. So fällt ein mildes Licht auf die oft unscheinbaren Bereiche des Alltags. Dort, wo Treue ohne Beifall gelebt wird, wo Vergebung ihren Preis kostet, wo Liebe im Kleinen nicht aufgibt, reift etwas von dieser Frucht der Erde, in der Gottes Wesen auf menschliche Weise Gestalt gewinnt. Es ist tröstlich, dass Gott gerade dieses Maß an Menschlichkeit nicht übergeht, sondern zum Ort seiner Selbstmitteilung macht. In Christus, dem Gottmenschen, verbindet er Himmel und Erde, und im Leben seiner Kinder setzt er diese Verbindung fort, unscheinbar, aber voller Verheißung. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Christus als Frucht der Erde zu sehen, bewahrt vor einem Glauben, der das Menschliche gering schätzt oder flieht. Stattdessen wird das eigene Leben, mit Arbeit, Entscheidungen, Beziehungen und Grenzen, zu einem Feld, auf dem die Vereinigung von Gottes Leben mit echter Menschlichkeit sichtbar werden darf. Das nimmt dem Alltäglichen nicht die Mühe, aber es schenkt ihm Würde, jede Situation, in der Christus als inneres Leben Ausdruck in menschlichen Gesten findet, trägt etwas von dieser Frucht des Landes. Wer so auf Christus schaut, erlebt, dass Gottes Plan nicht darin besteht, uns aus der Wirklichkeit herauszulösen, sondern sie mit seiner Gegenwart zu füllen, bis aus einem gewöhnlichen Leben etwas erwächst, das für Gott kostbar und für Menschen wohltuend ist. Christus als Vordach und Hütte, Gottes Schutz in Hitze und Sturm. Nachdem Jesaja Christus als Spross und als Frucht geschildert hat, zeichnet er eine weitere Linie, derselbe Herr wird zum schützenden Vordach und zur Hütte für sein Volk. Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Die Wolke bei Tag und das Feuer bei Nacht rufen die Wegführung Israels durch die Wüste in Erinnerung, nun aber wird gesagt, dass diese Gegenwart des Herrn wie ein Dach über allem ruht, was auf dem Berg Zion geschieht. Gottes Bewegung in der Geschichte, sein Wirken in seinem auserwählten Volk, ist nicht schutzlos dem Wechsel der Zeiten preisgegeben, sie steht unter der Decke Christi, der die Zentralität und Universalität der Bewegung der göttlichen Dreieinigkeit ist. Christus ist nicht nur der Spross und die Frucht, er ist auch das Dach, das uns bedeckt und die Bewegung Gottes sowie alles, was damit zusammenhängt, überdeckt. Gott hat eine große Bewegung auf der Erde, und diese Bewegung umfasst vieles. Wie wir bereits hervorgehoben haben, ist Christus die Zentralität und die Universalität des großen Rades der Bewegung der göttlichen Dreieinigkeit. Der Christus, der die Zentralität und die Universalität der Bewegung Gottes ist, ist zugleich das Dach, das die Gesamtheit dieser Bewegung überdeckt. Dieses Bild weitet den Horizont über das persönliche Erleben hinaus. Gott hat eine große Bewegung auf der Erde, seine Gemeinde wird durch Zeiten der Läuterung, der Verfolgung, der Erweckung und der Stille geführt, und doch liegt über allem ein Vordach, Christus selbst. Für die Glaubenden bedeutet das, die Wege Gottes mit seinem Volk sind nicht dem grellen Licht menschlicher Bewertung ausgeliefert, noch den Stürmen, die von außen auf die Gemeinde einwirken. Es gibt ein Oben, das nicht schwankt, die Herrlichkeit Christi, unter der Gottes Geschichte mit den Menschen ihren Gang geht. Jesaja fügt hinzu, und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Damit wird das Bild persönlich, Hitze meint den Druck, unter dem ein Mensch fast verdorrt, Sturm und Regen stehen für Situationen, in denen Sicherheiten ins Wanken geraten. Der Christus, der als Spross Leben bringt und als Frucht in die Tiefe unseres Menschseins hinabsteigt, wird hier zu einer Hütte, in der man aushalten kann, was draußen tobt. Es ist bemerkenswert, dass nicht von einem Festungsbau die Rede ist, sondern von einem Laubdach, etwas scheinbar Zerbrechliches, das dennoch genug ist, weil Gott selbst darin gegenwärtig ist. In dieser Spannung leben Glaubende bis heute. Nicht jede Hitze wird sofort genommen, nicht jeder Sturm rasch gestillt. Aber wer Christus so kennt, entdeckt mitten im Unbeständigen eine beständige Deckung. Unter seiner Gnade, unter seinem Blut, unter der leisen, aber realen Gegenwart seines Geistes finden Herzen Schutz, ohne aus der Welt genommen zu werden. So wird der Weg durch Anfechtung und Druck nicht sinnlos, er wird zu einem Raum, in dem erfahren wird, wie tragfähig dieses Vordach ist, das Gott über seine Gemeinde gespannt hat. Am Ende steht nicht die Bilanz eigener Standhaftigkeit, sondern die stille Dankbarkeit für den Herrn, der seine Kinder nicht nur mit Leben erfüllt, sondern sie auch bewahrt, bis sein Vorsatz mit ihnen vollendet ist. Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Christus als Vordach und Hütte wahrzunehmen, verändert den Blick auf Anfechtungen und Druck. Sie erscheinen nicht mehr als Zeichen dafür, dass Gott fern wäre, sondern als Situationen, in denen sich die Wirklichkeit seines Schutzes erweist. Die Gemeinde Gottes, weltweit und vor Ort, steht unter derselben Decke, über ihrer Schwachheit, ihren Umwegen und ihrem oft brüchigen Zeugnis wölbt sich die Herrlichkeit Christi, die Gott selbst zum Schutzdach gemacht hat. Für den Einzelnen bedeutet dies, dass kein Weg, der in seiner Hand liegt, wirklich ungeschützt verläuft. Inmitten von Hitze und Sturm darf mit der stillen Gewissheit gerechnet werden, dass dieser Christus nicht nur Quelle des Lebens, sondern auch Raum der Bewahrung ist, bis der Tag kommt, an dem die Hütte Gottes bei den Menschen sichtbar wird und kein Sturm mehr zu fürchten ist. Herr Jesus Christus, Spross Jehovas und Frucht der Erde, wir beten dich an für die Fülle des göttlichen Lebens, die in dir sprießt, und für das vollkommene menschliche Leben, in dem diese Fülle Gestalt angenommen hat. Danke, dass du als unser Vordach und unsere Hütte über deinem Volk stehst, dass deine Herrlichkeit alles bedeckt, was Gott auf der Erde tut, und dass unter deinem Schutz kein Sturm und keine Hitze das letzte Wort haben. Stärke in uns den Glauben, dass du als Gottmensch in uns leben und durch unser menschliches Leben Frucht für Gott hervorbringen willst. Wo wir uns schwach, angefochten oder unbedeckt fühlen, lass uns in dir geborgen sein und deinen Frieden erfahren, der höher ist als alle Vernunft. Lass in deinem Volk die Erkenntnis wachsen, wie reich du in Jesaja offenbart bist, damit deine Gemeinde in dieser Zeit in deinem Leben verwurzelt, in deinem Namen geehrt und unter deiner Hülle bewahrt bleibt. Du bist unsere Zuflucht jetzt und in Ewigkeit, dir sei alle Ehre. Amen.